Also, wir wollen unsere Bibeln öffnen. Ich freue mich, heute wieder weitermachen zu dürfen. Ja, wenn ihr eure Bibeln mithabt, bitte, wir wollen das Johannesevangelium öffnen. Wir sind in der fortlaufenden Betrachtung und wir sind heute angelangt bei den Versen, eigentlich bei 25, aber ich denke, ich lese nochmal von Vers 15. Nochmal von Vers 15. Also wer die Bibeln dabei hat. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben, also der hat Exegese über ihn gemacht. Der hat ihn ausgelegt. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Wie der Prophet Jesaja gesagt hat, die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Betabara, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Lasst uns nochmal stille werden. Unser lieber Vater, wir freuen uns, dass wir dein Wort in Händen halten dürfen und dass du heute wieder diese reiche Botschaft durch deinen Knecht weitergeben möchtest. Herr, und ich bitte dich, dass du unsere Ohren öffnest, dass du unsere Herzen öffnest. Herr, dass wir begeistert sind von dem, was du uns zu sagen hast. Herr, veränder du unser Leben, dass dein Wort hineindringt, in uns lebt. Und wie Paul schon gesagt hat, dass wir darüber meditieren, dass wir darüber nachdenken, dass wir mit deinem Wort schwanger gehen und es rumtragen in unserem Herzen. Amen. Also, wie wir jetzt kurz gelesen haben, auch die Wiederholung von letztem Mal, es ging um die Frage des Johannes, also wer er ist. Und es ging um das Selbstzeugnis des Johannes. Er sollte selber ein Zeugnis geben von sich. Und ihr wisst, dass es darum geht, dass der Zeuge selber hier festgestellt wird, dass es wichtig ist, zu wissen, ist es ein legitimer Zeuge? Also er zeugt von Jesus. Er ist derjenige, der Jesus präsentiert, der Jesus groß macht. Und ist sein Zeugnis wirklich wahrhaftig? Darf er überhaupt ein Zeugnis geben? Und deswegen ist es wichtig, dass Johannes uns hier aufzeigt, wer dieser Zeuge ist. Und Johannes selbst, der Täufer, spricht hier über sich. Also es ist ein eigenes Zeugnis des Johannes des Täufers über sich selbst, das wir gehört haben. Und von Vers 25 geht es jetzt um den Dienst. Davor ging es um die Person des Johannes. Wer ist? Von Vers 25 gibt Johannes Zeugnis über seinen Dienst. Also ist sein Dienst wirklich korrekt? Nicht nur, ob seine Person korrekt ist, ob er als Zeuge auftreten darf, sondern auch sein Dienst. Und die Frage, die sie ihm stellen, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn? Von seiner Antwort, von seiner Person her, die Antwort, die er gegeben hat, hat Fragen aufgeworfen. Es passte irgendwas nicht zusammen. Sein Dienst passte nicht mit seiner Persönlichkeit zusammen. Sie konnten das nicht zusammenbringen. Und deswegen kommt die Frage jetzt, okay, weil du diese Antwort über dich selbst gegeben hast als Zeuge, musst du uns helfen in dem Verständnis, warum du Dinge tust. Also, warum tauft er? Das stand im Raum, das konnten sie nicht einordnen. Und da benötigen wir ein Verständnis der damaligen Zeit über die Taufe. Denn das ist, was ihnen Fragen aufgeworfen hat. Warum taufst du denn? Und am besten, um dieses Verständnis über die Taufe uns zu holen, müssten wir gucken, wie es gebraucht wurde. Ja? Also das Verständnis, wie jemand etwas versteht, ist am besten zu sehen, wie er es gebraucht. Ja? Es ist genauso, liebe Männer, wenn ihr euren Frauen sagt, ich liebe dich, wisst ihr, am besten ist zu sehen, okay, wie sind deine Taten? Ja? Wie handelst du? Wenn deine Taten, deine Werke, das, was du machst, das nicht bekräftigt, dann ist das die beste Sprache über das Verständnis der Liebe, über das, wie du die Liebe wirklich auslegst und verstehst. Also ein Baum erkennt man an der Frucht. Wenn da keine Frucht vorhanden ist, so wissen wir auch über den Baum Bescheid. Und so ist es am besten herauszukriegen, okay, was war ihr Verständnis über die Taufe? War das, wie sie es praktiziert haben? Und das möchte ich euch kurz aufzeigen. Vielleicht für einige bekannt, für die anderen unbekannt. Danke. Ja, meine Stimme ist etwas kratzig, aber es sollte gehen. Also, am besten werden wir sehen, das Verständnis der damaligen Zeit über die Taufe ist daraus zu sehen, wie sie es praktiziert haben, wie sie es gelebt haben. Und da möchte ich euch etwas aufzeigen. Und zwar praktizierten die Leute damals die Proselytentaufe. Die Proselyten, wer waren das? Es waren Menschen, die zum Judentum übergetreten sind. Aber da gab es zwei Kategorien. Es gab einmal den Proselyten des Tores. Also ein Proselyt des Tores und einen Proselyt nach Gerechtigkeit. Der Proselyt des Tores, den finden wir auch im Alten Testament schon im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 10, ich werde es euch vorlesen. Aber im siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, also Jahwes, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Also dieser Fremdling, der hier bezeichnet ist, als Fremdling, der in den Toren lebt, das ist der Proselyt des Tores. Also so wurde er benannt von den Rabbinern, also vom Volk, ein Fremdling. Wenn ihr in der Bibel dieses Wort liest, besonders im Alten Testament, und auf den Fremdling stößt, so dürft ihr wissen, das war der Proselyt des Tores. Also, wie wurde man ein Proselyt des Tores? Also das Tor hat etwas damit zu tun, nichts mit dem Fußballtor, sondern mit dem Tor der Stadt, wo Gerichte abgehalten wurden, wo Rechtssachen geklärt wurden, und man bezeichnete ihn der Proselyt des Tores. Also wie wurde man ein Proselyt des Tores? Du benötigtest mindestens 3 Zeugen. Diese Zeugen waren deine Nachbarn, die in deiner Nähe gelebt haben. Und vor diesen 3 Nachbarn musste der Proselyt des Tores ein Versprechen, ein Gelübnis ablegen. Und zwar war das das Gelübnis der Söhne Noahs. Und das bestand aus 7 Punkten. Die Rabbiner streiten sich da etwas drüber, was genau da wirklich alles mit dabei war, aber die meisten sagen, also es ging darum, sie mussten ein Eid ablegen der Söhne Noahs, also das, was die Söhne Noahs abgelegt haben. Dazu gehörte als erstes Enthaltung vom Götzendienst, das musste der Proselyt des Tores versprechen. Enthaltung vom Götzendienst, zweites Lästerung. Er musste versprechen, dass er nicht lästert. Dabei gehörte aber nicht nur das Verbale, dass er nicht lästert, sondern im 4. Buch Mose Kapitel 4, Vers 15 lesen wir, dass unter Lästerung auch das dazu gehörte, wenn eine Person ganz bewusst entschieden gegen die Gesetze Gottes gehandelt hat. Wenn einer trotz der Warnung, trotz des Hinweises bewusst gesündigt hat. Also das gehörte zu Lästerung Gottes und wurde nicht toleriert, sondern mit Todesstrafe sogar bestraft. Also erstens Enthaltung von Götzendienst, Lästerung, das nächste Blutvergießen, also du sollst nicht morden, das musste er versprechen. Das nächste von Unreinheit, also Bosheit. Das nächste, dass er kein Leben, also dass er kein Tier ist, wo noch Leben in ihm ist. Und ihr wisst, im Verständnis des Alten Testamentes, das Blut war das Leben. Also solange Blut im Körper eines Tieres war, durfte es nicht gegessen werden. Deswegen auch kein Blutverzehr oder Trinken, wie auch immer. Also es durfte kein Lebewesen gegessen werden, wo es noch gelebt hat. Das nächste war Diebstahl. Sechstens, er musste sich von jeder Art von Diebstahl fernhalten. Er musste den Unterschied kennen zwischen deins und meins. Also das war wichtig. Und das letzte, das siebte, war, dass er es versprechen musste, dass wenn er in Sünde lebt, wenn er die Gebote nicht einhält, dass er über sich selbst eine gerechte Strafe und das Gericht vollziehen lässt. Er musste sich unter das Gericht Gottes stellen. Also durch Einhaltung dieser 7, dieser Versprechen der Söhne Noahs, wurde man ein Proselyt des Tores. Manche Rabbiner fügen noch hinzu, noch 2 wichtige Punkte, die er auch einhalten musste, und zwar Sabbat einhalten, das war das eine, und dass er am Fest des Passafestes, also beim Passafest haben ja die Leute ungesäuertes Brot gegessen, diese 7 Tage, auch das musste ein Proselyt des Tores einhalten. Sonst nichts. Er konnte verkehren, er konnte also Business, er konnte Geschäfte machen, er konnte ein- und ausgehen unter dem Volk, sonst hatte er keine Verpflichtungen. Das war ein Proselyt der Tore. Dann gab es diesen zweiten Proselyten, der Proselyt nach der Gerechtigkeit. Und den finden wir wieder zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, Vers 16. Das ist der Proselyt nach Gerechtigkeit. Ich lese es, Vers 16, Kapitel 13. Da stand Paulus auf und gab ein Zeichen mit der Hand und sprach: Ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet, hört zu. Also hier macht er eine Trennung, ihr israelitischen Männer und ihr, die Gott fürchtet. Es bedeutet nicht, ihr israelitischen Männer, die ihr Gott nicht fürchtet, und diejenigen, die ihr Gott fürchtet, beide hört zu, sondern von der Geschichte ist es klar, diese Leute wurden bezeichnet, die ihr Gott fürchtet. Wenn ihr das vorfindet im Neuen Testament, dann bezieht es sich nicht auf geborene Juden, sondern auf Proselyten nach Gerechtigkeit. Sie wurden auch bezeichnet, die ihr Gott fürchtet. Diese Leute, wie wurde man zu einem Proselyt nach der Gerechtigkeit? Sie hatten ganz andere Auflagen, um ein Proselyt nach der Gerechtigkeit zu werden, also zu den Juden dazugehöriger. Allererstes war die Taufe. Es war ein Heide, der sich taufen gelassen hat unter einem Zeugen, wieder von drei Leuten, aber diesmal nicht Nachbar, sondern Gesetzeskundigen. Es waren Rabbiner oder Leute, die das Gesetz kannten. Es könnten auch Nachbarn gewesen sein, aber es mussten Leute sein, die einen guten Bezug zum Gesetz hatten und es gut kannten. Unter diesen drei Zeugen musste er die Proselytentaufe vollziehen. Meistens war es so, dass er in der Gegenwart dieser Leute sich selbst dann untergetaucht hat, um zu bezeugen: Leute, ich möchte mein Heidentum abwaschen durch das Wasser. Ich möchte zu euch gehören und deswegen muss ich abgewaschen werden, ich muss gereinigt werden und deswegen wurde diese Taufe praktiziert. Also das war die erste Auflage. Er musste innerhalb dieser drei Zeugen musste er diese Taufe vollziehen, um klar aufzuzeigen: Ich als Heide brauche eine Reinigung, um zum Volk Gottes zu gehören. Zweitens war die Verpflichtung, das ganze Gesetz Mose zu halten, von A bis Z. Dann das Dritte, was jetzt für Männer, für männliche Proselyten gelten würde, das wäre dann die Beschneidung. Er muss sich beschneiden lassen und er muss sich verpflichten, genauso wie die Israeliten, einmal im Jahr nach Jerusalem zu gehen, um das Fest des Herrn zu feiern. Also dadurch wurde einer ein Proselyt nach der Gerechtigkeit. Er wurde einer, der Gott fürchtet. Mit seiner Taufe hat er bezeugt: Ich als Heide benötige eine Waschung, um zum Judentum zu gehören, zum Volk Gottes. Das war das Erste, was damals das Verständnis war von der Taufe. Und jetzt könnt ihr etwas Einblick haben in der Frage: Johannes, warum taufst du? Johannes tauft die Juden. Getauft wurden Heiden, die es bezeugt haben: Wir benötigen eine Waschung, um ein Jude zu werden. Also, dann möchte ich das Nächste erklären. Das Verständnis von Taufe, wo kommt es her? Wir sehen es in Markus 7, Vers 4. Also ich möchte also das Nächste jetzt, was Taufe ausgemacht hat in ihrer Bedeutung, was sie darunter verstanden. Markus 7, Vers 4. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben, ohne sich getauft zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen, Taufen von Bechern und Krügen und ehernem Geschirr und Poltern und so weiter und so fort. Also, ich weiß, in unserer Bibel steht einfach Waschungen, es ist aber das gleiche Wort wie für Taufe. Es spricht von Taufe. Warum? Werden wir gleich sehen. Und die Juden waren sehr entrüstet darüber, wenn das jemand nicht praktiziert hat. Das sehen wir in Lukas 11, Vers 38, wo Jesus eingeladen wird. Ich lese es: Der Pharisäer aber verwunderte sich, als er sah, dass er sich vor dem Mittagsmahl nicht getauft hatte. Also Jesus wird eingeladen und es wird erwartet, dass er sich wäscht, dass er sich tauft. Und er macht es nicht. Und das weckt Empörung. Woher hatten die das? Woher hatten die Juden das hergenommen? Woher hatten sie dieses Verständnis? Ich denke, es wird uns sehr klar, wenn wir zurückgehen, wieder ins Alte Testament, im zweiten Buch Mose, Kapitel 30, von Vers 17. Woher kam das Verständnis der Taufe? Weiter redet Jahwe von Vers 17 mit Mose und sprach: Du sollst auch ein ehernen Becken machen, mit einem ehernen Gestell, also eherne, zum Waschen. Und du sollst es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar und Wasser hineingießen. Und Aaron und seine Söhne sollen aus ihm ihre Hände und ihre Füße waschen. Wenn sie in die Stiftshütte gehen wollen, so sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Ebenso, wenn sie zum Altar nahen, um zu dienen und ein Feueropfer Jahwe in Rauch aufgehen lassen, und zwar sollen sie ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie nicht sterben. Das soll eine ewige, gültige Ordnung für sie sein, für ihn und seinen Samen, für ihre künftigen Geschlechter. Also, bevor du vor Gott treten konntest, bevor du, ihr wisst ja, wenn ihr euch vorstellt, bildlich, jetzt diese Stiftshütte, du kommst rein in den Vorhof, dann ist vor dir erstmal der Altar. Hinter dem Altar sofort ist das Waschbecken. Und hinter dem Waschbecken ist dann die Stiftshütte. Wenn du in die Stiftshütte reinkommst, ist der erste Raum, ist was? Das Heiligtum ist der erste Raum. Nach dem Heiligtum ist das Allerheiligste. So ist das aufgebaut. Und bevor Leute überhaupt in die Priester in die Stiftshütte gehen durften, bevor sie sich zum Altar nahen durften und opfern, mussten die sich waschen, damit sie nicht sterben. Also die Waschung war ein symbolisches Bild dafür, dass derjenige, der sich Gott nahen will, gereinigt werden muss. Deswegen die Proselytentaufe. Ihr wisst, dass beim Tempel ein Riesenschild stand, der den Tod jedem verkündigte, der sich dahin genaht hat, wenn er es nicht durfte. Und ein Heide durfte sich nicht Gott nahen. Und nur dadurch, dass er sich gewaschen hat, dass er getauft wurde, dass er diese Waschung über sich vollzogen hat, durfte er sich dahin nahen, also durfte er Gott nahen. Also wurde das ein symbolisches Bild für etwas, was brauchbar werden kann für Gott, dass sich Gott nahen kann, musste getauft werden. Und deswegen auch die Waschung vom Geschirr und alle mögliche. Es wurde einfach brauchbar gemacht jetzt für den Gebrauch, für den Genuss, weil man das genossen hat und Gott gedankt hat für diese guten Gaben. Also daher kommt das Verständnis der Taufe. Also es war ein Reinigungsbild, dass man sich jetzt Gott nahen darf, dass man gebraucht werden kann. Und nun, was war denn ihre Erwartung über die Taufe? Wir sehen, dass in der Frage ein Unverständnis und auch eine Antwort da liegt. Ich lese den Vers nochmal. Sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist? Merken wir, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist? Also ihre Erwartung war, wenn du Christus wärst, wenn du Elia wärst, wenn du der Prophet wärst und getauft hättest, das wäre klar. Aber du bist es nicht. Deswegen verstehen wir deinen Dienst nicht. Wir verstehen deine Tätigkeit nicht. Und das sehen wir genau im Zusammenhang des Verständnisses von Taufe. Wenn ein Jude getauft wird, dann wie, in welch eine nähere Beziehung willst du den Kerl hineinbringen? Er ist Sohn Abrahams. Er gehört zum Volk Gottes. In welch eine brauchbare Position willst du ihn reinbringen? Lieber Johannes, wir verstehen dich nicht. Also durch die Taufe durfte ja ein Mensch, man könnte es sagen, auf ein Treppchen hochsteigen. Das wäre vielleicht im Vergleich so, wenn einer die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Gegen wen soll er denn noch spielen? Auf welches nächste Treppchen willst du ihn denn bringen? Er ist doch schon Weltmeister. Und wir sehen dieses Verständnis sehr deutlich, das Verständnis der Kinder Abrahams, ihren Stand, dass sie hier oben sind und nichts anderes benötigen, sehen wir aus Johannes 8 von Vers 32. Ich lese es. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, sagt Jesus, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemands Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Ich denke, dass die Schriftgelehrte und Pharisäer und das Volk, das dort stand, dass sie nicht daran gedacht hatten, dass Jesus sagt, frei werden von der Knechtschaft. Ja, weil, ich weiß, die meisten, die das auslegen, die beziehen das auf das, und das Volk Israel hat auch in einem gewissen Sinn die Knechtschaft geleugnet. Aber wir wissen, sie waren Knechte in Ägypten. Ja. Dann, wo sie im Land Israel waren, waren sie ohne Ende mal Knechte der Philister, mal Knechte von dem und von dem anderen und so weiter und so fort. Und jetzt waren sie unter der römischen Knechtschaft. Klar, sie waren nicht versklavt, aber wir sehen, dass Jesus gar nicht darauf zielt. Ja? Jesus spricht gar nicht von der menschlichen Knechtschaft, sondern von der Knechtschaft der Sünde und von ihrem Verständnis. Wir sind Abrahams Kinder. Wir sind frei. Wir haben den vollen Zugang. Wir gehören Gott. Uns kann man nichts vorwerfen. Wir dürfen zum Heiligtum uns nahen. Wir sind Abrahams Nachkommen. Wir sind oben. Wir sind auf dem Treppchen, ne, ganz oben. Und Jesus sagt, nein, nein. Ja, wenn ihr Sünde tut, dann seid ihr nicht dort oben. Ich denke vielleicht nochmal, um das wirklich zu verstehen, aus Jesaja 41, Vers 8. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes. Das ist ihr Verständnis, was sie mitgezogen haben. Wir sind Same Abrahams, wir sind Freunde Gottes. Was wollt ihr von uns noch mehr? Und aus diesem Verständnis sehen wir jetzt die Logik ihrer Frage. Johannes, warum taufst du? Auf welches Treppchen willst du uns bringen? Wenn du Elia wärst, wenn du der Prophet wärst, wenn du Christus wärst, dann wäre es klar. Weil die Verheißungen auf Christus von dem Alten Testament, dass er König ist, dass er der Herr ist, wie zum Beispiel aus 1. Chroniker 17, Vers 11, wo David diese Verheißung empfängt auf den Messias, da wird klar gesagt, dass er aus deinen Lenden kommen wird, dass er ein König sein wird, ein Herrscher sein wird, dass er dieses neue Königreich auf Erden gründen wird. Und deswegen, da wäre es verständlich, dass der Christus tauft und somit aufs nächste Treppchen bringt. Du kommst in sein Königreich hinein. Das macht Sinn. Aber du bist kein Elia. Also du bist nicht der Christus. Ja, Christus, er wird König sein auch über die Nationen. Er wird herrschen über die Nationen. Dann werden wir die Römer vertreiben. Also das hing alles mit zusammen in ihrem Verständnis dann über Christus. Und wenn er tauft, das macht Sinn. Und genauso sehen wir über Elia. Er verkündigt ja den Tag des Herrn. Ja, das sehen wir aus Malachi 3. Und auch er steht wieder in Verbindung mit diesem neuen Königreich, mit der Herrschaft Christi Und es macht Sinn. Das Gleiche, der Prophet Mose, der sagt einen Propheten, für mich wird wird der Herr, euer Gott, euch geben. Im 5. Buch Mose. Wisst ihr, Mose hat über Ägypten, man könnte sagen, geherrscht. Er hat Ägypten weggewischt. Klar war es Gott, aber ein Prophet wie Mose, das war durch Mose. Und all das hat hingezielt, ein neues Königreich durch den Messias, durch Elia, durch den Propheten, das Reich des Messias auf Erden. Und dann würde es Sinn machen, dass einer in dieses neue Königreich tauft. Das ist wirklich die größere, die nächste Stufe. Aber all das verneint Johannes. Welch eine Antwort gibt dann Johannes ihnen? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Johannes gibt eine Erklärung ihrem Unverständnis, warum er tauft. Ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Ihr Lieben, Johannes macht hier etwas deutlich. Johannes stellt hier einen Kontrast auf. Johannes geht darauf ein, dass er zwei verschiedene Dinge aufzeigen möchte und den Kontrast dazwischen. Er geht nicht darauf ein, er begründet das nicht, auf was seine Taufe hindeutet. Ja, das macht er nicht. Er stellt den Kontrast dar, wie zum Beispiel in Markus 1, Vers 5, da lesen wir, also das ist die Parallelstelle, und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Also diejenigen, die sich schuldig gestellt haben, darauf geht Johannes gar nicht ein, sondern er stellt den Kontrast dar. Er geht auch nicht darauf ein, erst etwas später zu dem eigentlichen Kontrast, ich taufe mit Wasser, aber der da kommt, er wird mit was anderem taufen. Auch darauf geht er nicht ein. Worauf geht er denn ein? Ich taufe mit Wasser. Ihr Lieben, hier klingt etwas drin, was er ihnen zeigen muss. Erstmal meine Persönlichkeit. Ich bin nicht Elia, ich bin nicht Christus, ich bin nicht der Prophet. Ich bin nur eine Stimme. Er macht diesen Unterschied zu dem, der da kommen soll und hält Christus hoch und sagt, ich bin nur eine Stimme. Also meine Persönlichkeit ist nicht zu vergleichen mit dem, der da kommt. Und ebenso mein Dienst. Leute, mein Dienst ist nicht zu vergleichen mit dem, der da kommt. Ich taufe mit Wasser. Ich taufe mit dem, was niemals etwas Innerliches machen kann. Niemals kann das Äußerliche mit Wasser jemanden abwaschen, etwas von innen zu bei ihm verändern. Das ist, was ihr verstehen müsst. Ihr müsst diesen Kontrast, diesen Unterschied verstehen. Und das ist, was Johannes hier auch sagt. Ich taufe mit Wasser. Da möchte ich euch zu Hebräer hinführen. Hebräer 9, Vers 6. Von Vers 6. Hier haben wir wirklich diese volle, wunderbare Erklärung auf diese Frage vom Verständnis der Taufe, der schriftgelehrte Pharisäer, vom Verständnis der Leute damals und was Johannes ihnen erklärt. Vom Vers 6, Kapitel 9. Da nun dies so eingerichtet ist und der Schreiber von den Hebräern hat genau jetzt die Stiftshütte vor Augen wie ihr. Okay? Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes, in das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der hohe Priester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist. Solange das vordere Zelt Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welchem Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, die den Gottesdienst verrichten. Wer war es, der den Gottesdienst verrichtet hat? Es waren die Priester mit dem Einklang dessen, der die Opfer dahin gebracht hat. Die haben den Gottesdienst verrichtet. Den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen, und jetzt hört zu, bei euch steht Waschungen, das gleiche Wort Taufen. Ja? Also er sieht dieses Bild, was da geschah. Er sieht dieses Bild, wie die Priester sich waschen mussten und die ganzen Waschungen, um aufzuzeigen, du musst rein werden. Und er bezieht das und sagt, diese Taufen, die da vollzogen wurden mit Wasser. Ich lese nochmal Vers 10. Der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen, verschiedenen Taufen und aus Verordnungen für das Fleisch. Leute, das waren symbolische Handlungen, die etwas aufgezeigt haben. Aber sie geschahen nur am Fleisch, die bis zu der Zeit auferlegt sind, dass eine bessere Ordnung eingeführt wird. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Ihr Lieben, Johannes zeigt auf Jesus. Und er sagt, ich taufe doch nur mit Wasser, versteht das? Das kann niemals abwaschen. Mein Dienst ist in keinem Vergleich zu dem, der da kommen wird. Ich mache das mit Wasser und zeige auf Christus. Und somit war sein Dienst wirklich der perfekteste Dienst. Denn wer wurde von ihm getauft? Es waren diejenigen, die ihre Sünden bekannten, die sich dazu gestellt haben, wir sind Sünder. Sie kamen praktisch in die Stufe, also durch die Taufe gab es eine Zugehörigkeit. Sie bekannten, wir gehören zu Sündern. Wir sind die Loser-Gruppe. Super! Ja, wer will denn noch zu uns gehören? Wir sind die Sünder. Das war die perfekte Vorbereitung für Christus. Niemand braucht den Erlöser, der danach kam, wenn nicht diejenigen, die von Johannes getauft wurden, zu den Losern. Das waren Juden, die sich bekannten, ja, wir brauchen Waschung, wir brauchen eine Reinigung. Wenn wir wirklich zu Gott uns nahen wollen, dann brauchen wir eine Reinigung. Und das war das Symbol der Taufe damals gewesen. Und Johannes macht es deutlich. Leute, diese äußere Waschung, das, was ihr kennt und praktiziert, ist nur ein Bild. Verzeihung. Ich beeile mich. Gebt mir noch 5 Minuten. Also, wir verstehen jetzt den Konflikt, den die Pharisäer hatten und die Antwort des Johannes. Und jetzt sehen wir das Tragische, was Johannes ihnen aufzeigt. Ich lese nochmal von Vers 25. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Und das ist die Tragik, die Johannes hier ihnen aufzeigt. Leute, Gott hat immer und immer wieder Propheten gesandt und ihr versteht es nicht. Ich bin hier und taufe mit Wasser. Ich taufe sozusagen, um aufzuzeigen, ihr Juden, ihr benötigt genauso eine Taufe, um sich Gott zu nahen. Ihr seid nicht Freunde Gottes. Ihr seid nicht die Nachkommen Abrahams, wie ihr euch zählt. Ihr benötigt eine Waschung. Also, und ihr erkennt den nicht an, der euch die wahre Waschung geben kann. Das ist das Dilemma, das ist das Tragische. Er ist unter euch. Wisst ihr, dass Jesus in dieser Zeit schon bereits 30 Jahre auf der Erde da war? Nein, er war zwar nicht im öffentlichen Dienst, aber ihr erinnert euch, es gab einen Stern, der ihn angekündigt hat. Es gab sogar Weisen, die von Buxtehude irgendwo kamen und ihn angebetet haben, ihn gesucht haben. Es gab Hirten, die eine Erscheinung der Engel gesehen haben, die in das Dorf kamen, die erzählt haben, was sie gesehen haben. Leute, Menschen wussten, dass der Messias da ist. Und zu dem hin, wenn ihr genau liest, werdet ihr feststellen, dass Johannes Jesus bereits ungefähr anderthalb Monate früher schon getauft hat. Das ist nicht die erste Begegnung, die wir gleich in den nächsten Versen finden, sondern Jesus wurde schon vor anderthalb Monate von Johannes getauft und Johannes hat schon ein Zeugnis für Christus abgelegt und dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt und so weiter und so fort. Jesus war schon eine Weile unter ihnen und es gab viele Zeugen, auch Johannes der Täufer, und sie kennen ihn nicht. Vers 27, dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Das ist der Kontrast. Leute, ich taufe nur mit Wasser und ich stelle mich Christus gegenüber. Ich bin nicht mal würdig, die niedrigste Arbeit eines Knechtes zu tun, um hinzugehen, um mich zu bücken und ihm die Schuhe zu lösen. Das war die Tätigkeit eines Knechtes. Und er sagt, wenn man uns beide vergleicht, meine Persönlichkeit und meinen Dienst, ist das nicht zu vergleichen mit dem, der da kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Und dann schließt er ab mit Vers 28. Dies geschah in Betabara jenseits des Jordan. Warum macht er das? Es ist nochmal, es geht ja hier um den Zeugen, um die Wahrhaftigkeit. Erstmal, wo es um seine Persönlichkeit ging und jetzt um den Dienst, um aufzeigen, Leute, das ist reell. Das geschah, das hat einen Ort, das hat eine Postleitzahl, das hat eine Straße, das hat eine Hausnummer. Das könnt ihr hingehen und nachprüfen, das war so. Ihr müsst wissen, es ist wichtig, die Wahrhaftigkeit des Zeuges zu bekräftigen, denn dieser Zeuge erzeugt von Christus. Und um an Christus zu glauben, um Menschen zu überführen, brauchst du wahrhaftige, legitime Zeugen. Und hier hast du mit allen legalen Mitteln wird belegt, diese Zeugen sind wahrhaftig, sind glaubwürdig. Sie haben Ort und Zeit und alles, was zu einem Zeugen gehört. Wer Freudigkeit hat zum Loben und Danken, auch für diesenjenigen, den Johannes verkündigt hat, dass er kommt, der wirklich reinigt. Wer dafür danken möchte, darf sich anschließen.